Ja, aber schauen Sie einmal, das ist ja, glaube ich, eines der Hauptprobleme beim Klimaschutz überhaupt. Dass jeder weiß, wie katastrophal diese Folgen sind, aber dass alle vorne mit dabei sind, wenn es geht, andere Themen als wichtiger zu erklären. Das war so in der Flüchtlingskrise, das war so in der Corona-Pandemie und das ist jetzt in der Ukraine-Krise so. Diese Themen drängen sich auf. Und selbst die Grünen, Annalena Baerbock, bin ich fest überzeugt, hat in den letzten Wochen mehr Zeit verbringen müssen mit dem Thema Ukraine-Krieg und Solidarität mit der Ukraine, was sehr wichtig ist, als sie sich der internationalen Klimadiplomatie widmen konnte.
Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
Mein Name ist David Wortmann. Mit Peter Altmaier stehe ich schon länger im Austausch. Jetzt haben wir es endlich zu einem Frühstück geschafft und dabei gleich eine Episode für Let's Talk Change aufgenommen. Da wir nicht im Studio oder online waren, verzeiht bitte die technischen Mängel, denn etwas Wind, Vogelgezwitscher und auch mal eine vorbeifahrende Sirene haben wir gleich mit aufgenommen. Lasst euch also davon nicht stören, sondern denkt euch gleich einfach mit an unseren Frühstückstisch. Peter Altmaier war schon vieles in der Politik. Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Bundestagsfraktion, parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium, Umweltminister, Chef des Bundeskanzleramtes inklusive einer kurzen Zeit sogar Finanzminister. Und zuletzt war er Wirtschaftsminister, bevor Ende letzten Jahres die lange Regierungszeit Merkel zu Ende ging. Im Vorfeld unseres Gesprächs habe ich über Twitter gefragt, welche Fragen denn am meisten interessieren. Die zahlreichen Reaktionen haben zumindest eins gezeigt. Die lange Regierungszeit des engen Merkel-Vertrauten ist noch vielen mit Bezug zu Klimaschutz und Energiewende, um es neutral zu sagen, in starker Erinnerung geblieben. Wir haben über vieles gesprochen. Die Klimaschutzbilanz der Regierung Merkel, Kosten der Energiewende, PV-Deckel, Strompreisbremse, Windkrafteinbruch, Gas als Brücke, Fridays for Future, Lobbyismus und aber auch über die Grenzen und Möglichkeiten von Ministern, unseren politischen Institutionen und der gesellschaftlichen Akzeptanz für den Klimaschutz. Natürlich reichte nicht die Zeit für alle Themen und für die notwendige Tiefe. Und einiges war schlussendlich dann auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Bei der Beantwortung der Fragen werdet ihr merken, dass der Bürger Altmaier natürlich immer noch ein so gekonnter Interviewprofi ist, wie der Minister Altmaier einer war. Aber ich finde, es schimmert immer noch durch, dass es ihn umtreibt, dass er als einer der dienstältesten und einflussreichsten Minister der Regierung Merkel nicht alles umsetzen konnte, was klimawissenschaftlich geboten war. Lag es daran, dass die harten Klimakrisenkonsequenzen bei den Protagonisten der Ära Merkel noch in weiter Ferne schienen, vielleicht gar nicht in ihrer Gänze erfasst wurden und sich immer wieder andere Großthemen wie Finanz- oder Flüchtlingskrise dazwischen schoben? Oder ist unser politisches System schlichtweg überfordert, mit der Klimakrise ausreichend schnell und konsequent umzugehen? Hört selbst. Eure Reaktionen würden mich natürlich sehr interessieren. Viel Spaß bei dieser Episode.
Herr Altmaier, rund 30 Jahre waren Sie jetzt in der Spitzenpolitik gewesen. Haben Sie den Mehrgewinn an Zeit jetzt nutzen können, um Ihrem großen Hobby nachzugehen, viel zu lesen?
Ja, ich habe während meiner politischen Tätigkeit, ich war übrigens 10 Jahre von den 30 Hinterbänkler, sozusagen, und erst dann vorne mit dabei, als Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde und wir wieder Regierungsverantwortung hatten. Aber ich habe großen Wert darauf gelegt, mit dem Lesen nie völlig aufzuhören. Das war für mich Escape, aber auch Reflexionshintergrund. Denn nur wenn man das eigene Handeln immer wieder auch vergleicht mit historischen Ereignissen, wenn man nach hinten und nach vorne liest, nämlich Bücher auch über künftige Entwicklungen mit einbezieht, dann hat man, glaube ich, das gesamte Bild und das braucht man, um politische Entscheidungen zu treffen, die über den Tag hinaus wirksam sind.
Jetzt haben Sie ein bisschen Abstand gewinnen können. Einige Monate sind Sie jetzt nicht mehr Minister. Haben Sie denn schon die Gelegenheit genutzt, für sich selber ein Stück weit Bilanz zu ziehen? Und wie würde diese Bilanz ausfallen? Jetzt vor allen Dingen eher so in Richtung Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit, wenn wir das mal so...
Also ich glaube, dass die Bilanz sowieso von anderen Leuten erstellt wird und dass man auch annehmen und akzeptieren muss, dass die eigene Arbeit kritisch gewürdigt wird. Ich habe sehr viele positive Zuschriften, überraschend viele bekommen von Menschen, die sich bedankt haben für die Arbeit etwa in der Corona-Pandemie. Und etwas schwieriger ist es im Bereich des Umweltschutzes und der Energiewende, weil wir dort ja auch erlebt haben, dass sich die Zielvorgaben, die gesetzlichen und die politischen, im Laufe der Jahre geändert haben. Als ich Umweltminister wurde, war das Ziel, dass wir im Jahre 2050 80% Strom aus erneuerbaren Energien produzieren und dass wir die klimaschädlichen Abgase, insbesondere CO2-Emissionen, um 80-95% reduzieren. Mit beiden Vorhaben waren wir eigentlich ganz gut on track. Wir hatten bei der erneuerbaren Produktion einen Anteil von 21% im Jahre 2012, als ich am Stromverbrauch, als ich Minister wurde. Wir haben dann einen enormen Zubau an Windrädern offshore und onshore, an Photovoltaik erlebt. Und als ich das Wirtschaftsministerium verließ, wo ja inzwischen die erneuerbaren Energien auch resortieren, waren es 46%. Das heißt, wir haben in 10 Jahren diesen Anteil mehr als verdoppelt.
Jetzt haben Sie ja doch ein bisschen Bilanz gezogen, was ich ja eigentlich ganz gut finde. Jetzt haben wir zumindest die Zahlen, Daten, Fakten, was Sie erreicht haben in der Zeit. Als Sie 2012 Umweltminister wurden, sind Sie ja, bitte korrigieren Sie mich, ja doch ins Amt gekommen als jemand, der mit dem Fach noch nicht so viel zu tun hatte. Sie waren parlamentarischer Geschäftsführer, Sie waren Staatssekretär, was viele auch nicht mehr so richtig im Kopf haben, im Innenministerium, waren sozusagen die Allzweckwaffe von der Kanzlerin Angela Merkel gewesen. Und sollten jetzt sozusagen mit diesem Umweltressort das Thema Energiewende und Klimaschutz ein Stück weit auch salonfähig machen innerhalb der Union und es möglicherweise auch den Grünen so ein bisschen strittig zu machen. Wann war denn für Sie so der Moment, wo Sie gesagt haben, das Thema ist jetzt doch zu wichtig, als es nur rein taktisch jetzt nach vorne zu bringen, sondern
rein innerlich? Nein, ich sollte nicht den Grünen und der SPD streitig machen. Ich sollte die Energiewende zum Erfolg führen. Angela Merkel war die erste deutsche Politikerin in Führungsverantwortung, die als Umweltministerin sich für Klimaschutz eingesetzt hat, die das Kyoto-Protokoll verhandelt hat. Und natürlich wollte sie, dass die Energiewende gelingt. Und deshalb war meine erste Stellungnahme, nachdem Angela Merkel ihre Entscheidung verkündet hatte, mich zum Umweltminister zu machen, war der Erfolg der Energiewende. Ich stand damals vor 3 großen Herausforderungen. Das erste war der Ausbau der erneuerbaren Energien. Der lief damals auf Hochtouren, war in allen Bereichen gut in Gang gekommen, aber, und das war die zweite Herausforderung, es gab eben ungemein hohe Kosten. Wir haben damals erneuerbare Energien im Schnitt nicht nur bei Biogas für 25, 26 Cent die Kilowattstunde vergütet. Wir haben bei Windkraft auf hoher See 19 Cent die Kilowattstunde, bei Windkraft an Land 14, 15 Cent, ebenso bei der Photovoltaik an die 20 Cent. Das alles hätte dazu geführt, dass Energie und Strom in Deutschland auf längere Sicht bei steigendem Anteil unbezahlbar wird für weite Bevölkerungskreise, auch für die Industrie. Und deshalb war diese Preisentwicklung ein großer Kritikpunkt auch der Gegner der Energiewende. Ich hatte dann im Oktober 2012 die Situation, dass die EEG-Umlage von damals 3,5 Cent die Kilowattstunde mit einem Riesensprung auf 5,3 Cent die Kilowattstunde gestiegen ist. Das führte zu einem Sturm der Entrüstung, auch sogar zur Kritik bei den Grünen. Jürgen Trittin hat dann die Höhe der Umlage kritisiert, nachdem er früher immer sagte, es kostet so viel wie eine Kugel Eis im Monat. Wir haben dann eine Diskussion begonnen, die war sehr schwierig mit der Strompreisbremse, die aber dazu geführt hat, dass wir dann die Ausschreibungen eingeführt haben und die Preise für erneuerbare Energien dann sehr, sehr schnell und sehr, sehr stark gesunken sind.
Genau, und Sie haben damals ja auch sehr bekannte, ich würde jetzt mal sagen, Bierdeckelrechnung gemacht, die zu dem Ergebnis kam, dass wenn es jetzt so weiterlaufen würde, wir dann tatsächlich 1 Billion Euro, also eigentlich eine unvorstellbare Summe, die da auf einmal im Raum stand, das alles kosten würde. Und das hat ja dann zu dieser Strompreisbremse geführt. Diesen Begriff haben Sie selber ja auch geprägt. War für Sie denn damals, als Sie das ja gesehen haben, diese Kostenentwicklung der erneuerbaren Energien auf der einen Seite und dann der Klimaschutz auf der anderen Seite, für Sie Klimaschutz dann doch dann noch ein Thema von vielen anderen, weil Sie ja doch gesagt haben, wir müssen die Wirtschaft im Blick halten, wir müssen soziale Gerechtigkeitsthemen im Blick halten, die Kosten im Blick halten und so weiter und so fort. Oder war da schon so etwas im Hinterkopf, wo Sie sagten, möglicherweise lohnt sich ja genau, selbst wenn es nicht diese Kosten auch sind, vielleicht ist es ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, aber vielleicht müssen wir genau diese Kosten ja nehmen und auch diese Kosten tragen, weil wenn wir es nicht tun, der unterlassene Klimaschutz möglicherweise noch sehr viel mehr kostet.
Ja, das ist richtig. Und trotzdem muss Politik sich immer auch in der Gegenwart legitimieren und rechtfertigen und auch in gewisser Weise rechnen. Wir hatten damals bei vielen die Hoffnung, wir könnten den Atomausstieg rückgängig machen. Ich habe im Winter 2012, 2013 als Umweltminister damals auch ein sehr, sehr klares Wort dazu gesagt. Wir haben den Atomausstieg im parteipolitischen Konsens letztendlich nach Fukushima beschlossen. Und ich bin ein großer Anhänger, dass man so etwas auch nur im parteipolitischen Konsens wieder ändert. Der ist aber nicht in Sicht. Und deshalb habe ich damals gesagt, ich werde jedenfalls als Umweltminister diese Debatte nicht neu beginnen und bin überzeugt, der Atomausstieg wird so wie geplant stattfinden. Der zweite Punkt ist, auch ein Land wie Deutschland hat keine unendlichen finanziellen Reserven. Wir haben damals sehr darum gekämpft, die Schuldenbremse einzuhalten, die wir mit Zustimmung der Sozialdemokraten, mit Zustimmung vieler Grüner und Liberaler und der CDU-CSU natürlich ins Grundgesetz geschrieben haben, weil wir künftige Generationen nicht mit einer unbezahlbaren Schuldenlast belasten wollten. Und wenn Sie sich anschauen, was aufgelaufen ist durch die Kosten der deutschen Einheit, das sind mehrere tausend Milliarden, die natürlich bezahlt werden müssen, wenn Sie sich anschauen, was aufgelaufen ist durch die bisherige Energiewende, aber auch, was an sozialpolitischen Forderungen im Raum stand, an Geldausgaben, die natürlich alle begründet waren für Bildungspolitik, für Infrastruktur, für Digitalisierung. Industriepolitik war dann später ein wichtiges Anliegen von mir. Und dann müssen Sie auch überlegen, können wir denn die Energiewende nicht kostengünstiger finanzieren. Und das Hauptproblem war halt eben, dass beispielsweise Kosten für die Erzeugung von erneuerbarem Strom sehr stark gesunken sind durch die Produktion von Anlagen in großem Maßstab, dass aber dann Investoren und auch Produzenten überhaupt im Traum nicht daran dachten, diese Ersparnisse weiterzugeben, nämlich zurückzugeben an die Bürgerinnen und Bürger. Es war ein riesiger Kampf, schon für den Umweltminister Sigmar Gabriel, dann für den Umweltminister Norbert Röttgen, die Photovoltaikförderung so zu reformieren, dass sie bezahlbar bleibt. Damals war sie die zweiteuerste erneuerbare Energie. Heute werden in großem Stile Photovoltaikanlagen gebaut, die nicht einmal mehr Einspeisevergütungen verlangen, weil sich die Preise nach den marktwirtschaftlichen Regeln entsprechend kalibriert haben.
Trotzdem nochmal als Nachfrage. Haben Sie als Umweltminister und später auch als Wirtschaftsminister den IPCC-Bericht gelesen, beziehungsweise die Executive Summary, die es ja auch dazu gibt? Der Bericht selber hat ja viele tausend Seiten, aber zumindest auch die Executive Summary spricht ja auch davon, dass wenn wir diese 1,5-Grad-Grenze überschreiten, das unglaubliche Kosten mit sich bringt. Ist das etwas, was Sie gelesen und realisiert haben, oder ist es etwas, was Sie sagen, gut, das müsste möglicherweise noch debattiert und diskutiert werden, ob das wirklich so ist?
Nein, überhaupt gar nicht. Aber ich habe mich natürlich vom ersten Tag meiner Amtszeit als Umweltminister sehr intensiv mit den Meinungen der Wissenschaft auseinandergesetzt. Ich persönlich war von Anfang an und bin überzeugt, dass der Klimawandel durch menschlichen Einfluss stattfindet, und zwar jedenfalls in der Hauptsache, dass die Erderwärmung zu erheblichen Problemen für die Biodiversität, für die Lebensqualität, für vieles andere auf der Welt werden wird. Und trotzdem sage ich Ihnen, dass gerade weil diese Prognosen ja über Zeiträume von 10, 20, 30 Jahren und länger gehen, es ganz, ganz schwer ist, zu allgemein gültigen Schlussfolgerungen in Detailfragen zu kommen. Denn als ich als Umweltminister an zwei Klimakonferenzen, genannt COPs, teilgenommen habe. Die erste war in Katar 2012 und die zweite 2013 in Warschau. Da waren eben auch Wissenschaftler und auch solche, die im IPCCI mitgearbeitet haben, die uns sagten, ihr könnt euch anstrengen, wie ihr wollt, ihr werdet die 2 Grad nicht mehr schaffen. Das Einhalten von 2 Grad ist illusorisch geworden und deshalb müsst ihr euch nicht nur um Verhinderung, sondern auch um Abmilderung kümmern. Ihr müsst dafür sorgen, dass Dämme gebaut werden, dass sich die Inselstaaten darauf vorbereiten können, was sich verändert. Und dann haben wir, als ich Kanzleramtsminister war in diesen 4 Jahren, alles getan, um zum einen in der Sache voranzukommen, nicht nur was Kosten angeht, sondern beispielsweise auch, was die Reparatur des europäischen Emissionshandels angeht, der vorher nicht funktioniert hatte. Und das führte dazu, dass abgeschriebene Kohlekraftwerke spottbillig den Strom für weniger als 2 Cent produzieren konnten und dann durchliefen und andere Kraftwerke nicht zum Zuge kamen, sondern ich habe in dieser Zeit eben dann auch überlegt, was können wir tun? Und einer der Punkte war das Pariser Klimaschutzabkommen, wo ich Barbara Hendricks, die damalige Umweltministerin, als Kanzleramtschef mit aller Kraft unterstützt habe, diese Verhandlungen ambitioniert zu machen. Und dann kam aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnis über den Fortgang, vor allen Dingen im Hinblick auf die Kipppunkte beim Klimaschutz, kam dann plötzlich die Forderung, 1,5 Grad. Ich stand dann vor der intellektuellen Herausforderung, dass Wissenschaftler, die ja auch öffentlich nachweisbar im Jahre 2012 und 2013 gesagt haben, die 2 Grad sind nicht mehr zu schaffen, nun plötzlich sagten, wenn möglich 1,5 Grad, so steht es ja im Abkommen drin. Und dann ist ausgerechnet worden, dass wir in Deutschland im Jahre 2035 klimaneutral sein müssten. Wir haben unsere Ziele verschärft. Europa war der erste Kontinent, der sich verpflichtet hat, bis 2050 klimaneutral zu sein.
Den Green New Deal aktuell, ja.
Haben das im letzten Jahr für Deutschland noch reduziert auf 2045. Die 2035 werden nicht mal von der neuen Ampelkoalition ins Gesetz geschrieben oder angepeilt, weil niemand weiß, wie man in den knapp 12 Jahren, die dafür zur Verfügung stehen, weltweit eine Klimaneutralität erreichen kann, wenn Länder wie China und andere noch nicht einmal den Peak ihrer Emissionen erreicht haben. Und deshalb habe ich persönlich immer gesagt, ja, ich kann verstehen, dass junge Leute auch eine Zieldiskussion führen, aber es muss immer durchgesetzt werden. Und der Rentenpolitiker, der Bildungspolitiker, der Start-up-Vertreter, sie alle sind der Auffassung, dass ihre Themen auch wesentlich und wichtig sind.
Die wahrscheinlich alle keine große Rolle spielen, wenn tatsächlich das Klima kollabieren sollte. Wenn Ihnen 2012
schauen Sie einmal, das ist ja, glaube ich, das eines der Hauptprobleme beim Klimaschutz überhaupt, dass jeder weiß, wie katastrophal diese Folgen sind, aber dass alle vorne mit dabei sind, wenn es geht, andere Themen als wichtiger zu erklären. Das war so in der Flüchtlingskrise, das war so in der Corona-Pandemie und das ist jetzt in der Ukraine-Krise so. Diese Themen drängen sich auf und selbst die Grünen, Annalena Baerbock, bin ich fest überzeugt, hat in den letzten Wochen mehr Zeit verbringen müssen mit dem Thema Ukraine-Krieg und Solidarität mit der Ukraine, was ja wichtig ist, als sie sich der internationalen Klimadiplomatie widmen konnte.
Wobei das in dem Fall ja auch sehr eng zusammenhängen kann, weil natürlich die Unabhängigkeitmachung von fossilen Ressourcen nicht nur eine Friedensdividende jetzt im Falle Russlands hat, sondern natürlich auch einen positiven Klimaeffekt auch hat. Aber vielleicht
nochmal
ganz kurz.
Jetzt muss ich doch mal darüber reden. Es gab natürlich in diesen Diskussionen immer auch Momente, wo die Beteiligten nicht ganz ehrlich waren. Wir haben in Deutschland als Industrieland den größten Ausbau erneuerbarer Energien und den höchsten Anteil an der Stromversorgung. Wenn ich von der Atomenergie in Frankreich absehe, die Franzosen sehen das als erneuerbare Energie an, oder jedenfalls als klimaneutrale Energie. Aber von allen Industrieländern, die nicht von Wasserkraft leben können, die nicht von Atomenergie leben können, haben wir den höchsten Anteil an Erneuerbaren. So. Und trotzdem selbst wenn wir die Erneuerbaren weiter ausbauen, werden wir auf einige Jahrzehnte hin die Stromversorgung und die Energieversorgung nur dann gewährleisten können, wenn in den Zeiten, wo die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, wenn die Akkuspeicher leer sind, dann Energie als Brückentechnologie zur Verfügung steht. Das war bisher Gas. Erdgas.
Aber das wissen Sie inzwischen ja auch besser, dass es nicht Gas bleiben muss, sondern dass wir ein All-Renewable-Energy-System ja auch bauen können. Technisch ist
Herr
das
Wortmann,
machbar.
Herr Wortmann, ich würde mich sehr freuen, wenn das technisch geht und wenn es reliable sein wird. Ich kenne nur kein Land, wo es funktioniert und wo es gemacht worden ist. Und wenn man wenigstens doch mal dann in einem Land, wo die Grünen regieren, in Baden-Württemberg oder in Ländern, die total klimakommittet sind, wie Dänemark und anderswo, zeigen würde, dass es geht. Aber es geht eben nicht, sondern die bisherige Politik der Bundesregierung. Und es fing nicht mit mir an, sondern das war auch Rainer Barke, der für Sigmar Gabriel die Energiewende umgesetzt hat, oft mit mir zusammen als Kanzleramtschef.
War ja auch schon ganz zu Gast hier.
Ja, und ich kann Ihnen sagen, ich habe ihn dann gefragt vor vielen Jahren, habe gesagt, sagen Sie mal, wie können wir denn die Energieversorgung sicherstellen, wenn wir 80%, 90%, 100% eigentlich Kapazitäten haben bei Wind und Biogas und so weiter. Und er hat dann gesagt, ja, dazu brauchen wir die Piker. Und die Piker sind kleine Turbinen für Erdgas, die nur dann angeschaltet werden, wenn es dringend notwendig ist und wenn alle anderen Maßnahmen versagen. Und wir sind dann zum Ergebnis gekommen, irgendwann in der Bundesregierung, das war vor 2 Jahren, dass man dann dieses Erdgas ersetzen muss, weil es ja nicht klimaneutral ist, durch grünen Wasserstoff,
genau,
der aus erneuerbaren Energien
richtig,
gewonnen
ja.
wird.
Genau.
So, und nun stehen wir allerdings vor der Situation, dass die Grünen, jedenfalls als sie nicht in der Regierung waren, meine Überlegungen, die Unabhängigkeit von Russland dadurch zu erhöhen, dass man Flüssiggasterminals baut, wo man verflüssigtes Erdgas etwa aus Katar oder aus den USA nach Europa und nach Deutschland bringen kann. Das haben damals Leute wie Toni Hofreiter als noch schädlicher als Braunkohle denunziert.
Genau,
und da gibt es natürlich auch ein Argument, weil das Gas, wenn es flüssig werden soll, auf minus 270 Grad heruntergekühlt werden muss und damit ein großer Teil des CO2-Vorteils bereits verloren geht.
Aber lassen Sie uns vielleicht auch gar nicht so sehr jetzt die Zeit nutzen, um jetzt auch zu sehr parteipolitisch jetzt zu reden, was natürlich richtig ist, gerade auch in der aktiven Politik. Mir geht es vor allem so ein bisschen darum, wie Sie auch im Nachgang auch als Politiker unser System auch verstehen und die Möglichkeiten, die Sie gehabt haben als Minister oder auch die Grenzen, die Sie ja auch gesehen haben. Weil ich glaube, dass Ministern teilweise, auch um Ihnen das mal zugute zu halten, teilweise auch zu viel Macht zugesprochen wird, gewisse Dinge zu ändern und dann natürlich auch sehr viel Schuld im Nachgang möglicherweise auch noch zugesprochen, weil gewisse Entwicklungen nicht auch da sind. Also wo sehen Sie die Grenzen und Möglichkeiten?
Mir ging es auch gar nicht um Parteipolitik. Im Gegenteil, ich war Mitbegründer der Schwarz-Grünen Pizza Connection und ich finde, dass Robert Habeck eine sehr, sehr gute Politik macht. Nein, es geht mir darum, dass oftmals pauschal Behauptungen aufgestellt werden, deren Umsetzbarkeit selbst für den lieben Gott eine Herausforderung wäre, weil man in der Politik eben nicht mit dem Finger schnippen kann, so wie bei der bezaubernden Genie in diesem Fernsehkultfilm meiner Kinderzeit, und dann ändert sich alles, sondern es muss beschlossen werden, es muss umgesetzt werden.
Aber was ist denn Ihr Politikverständnis? Also jemand, der sagt, auch in der Vergangenheit, der sagt, ich schaue, wie die Stimmung ist. Sie haben das vorhin mal durchklingen lassen, da gibt es die Start-up-Unternehmer, da gibt es die Rentenpolitik und dann gibt es natürlich auch noch die Klimaaktivistin, die dort unterwegs ist. Das muss ich irgendwie versuchen, alles irgendwie ins Gleichgewicht zu bringen und macht daraus die Politik. Oder ist Ihr Politikverständnis gewesen zu sagen, ich gehe jetzt mal in eine gewisse Leadership-Funktion hinein und schaue mir beispielsweise die Wissenschaft an, höre diesem Wissenschaftler 2012, 2013 sehr gut zu, der sagt, eigentlich sind 2% gar nicht zu schaffen und werde jetzt auch einfach mal Politik machen, die möglicherweise auch gegen die Interessen der eben genannten, ich sage jetzt mal eher Partikularinteressen,
gehen könnte. Aber das machen wir doch die ganze Zeit. Ich habe beispielsweise immer die Auffassung vertreten, dass der Kohleausstieg in Deutschland später erfolgt als etwa in Frankreich oder Großbritannien, weil wir uns dafür entschieden haben, aus der Kernenergie auszusteigen. Man hätte es auch umgekehrt machen können, dann wären die Kohlekraftwerke vermutlich schon längst geschlossen. Als wir dann eine Enquete-Kommission eingesetzt haben, die 2019 vorgeschlagen hat, bis 2035 oder 38 auszusteigen, ist es mir nicht nur passiert, dass ich ausgebuht wurde von Beschäftigten in Braunkohletagebauen und Braunkohlekraftwerken. Ich war bei einer großen Tagung einer Industrie- und Handelskammer in den neuen Bundesländern. Und dort wurde während meiner Rede plötzlich das Licht ausgelöscht. Und dann hat der Präsident eine Grubenlampe hochgehalten und gesagt, so werden wir alle in Zukunft arbeiten müssen, wenn die energiepolitischen Vorstellungen von Herrn Altmaier umgesetzt werden. Der entscheidende Punkt ist doch, dass Sie eben Politik nur machen können, wenn Sie Mehrheiten haben, um Ihre Politik umzusetzen. Sie brauchen nicht für die einzelne Maßnahme eine Mehrheit zu haben. Sie müssen am Ende ein Mandat von den Wählerinnen und Wählern bekommen. Und wir haben das immer genutzt. Schauen Sie, wir haben 2015 ungefähr 1,5 bis 2 Millionen Flüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien, aus dem Irak und aus Afghanistan nach Deutschland aufgenommen. Das gab es noch nie in der bundesdeutschen Geschichte, weder vorher noch nachher. Wir haben in dieser Zeit bei der Euro-Rettung uns gegen eine gefühlte Mehrheit in der Bevölkerung entschieden, die Griechen nicht aus dem Euro zu werfen, sondern den Euro als Währung für alle seine Teilnehmerstaaten zu erhalten. Wir haben uns in dieser Zeit zur größten Solidaritätsaktion durchgerungen, indem wir 400 Milliarden Euro committed haben zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Und wir haben in dieser Zeit die Energiewende gewaltig vorangebracht. Wir haben den Kohleausstieg beschlossen, gesetzlich beschlossen. Wir haben den Leitungsausbau beschleunigt, gesetzlich beschleunigt. Wir haben heute so viele erneuerbare Energien wie nie zuvor. Aber wir sind in der Tat nicht klimaneutral. Ich kenne aber kein Industrieland auf dieser Welt, das in dieser Hinsicht wesentlich weiter wäre als wir.
Ja, jetzt hatten Sie 2019, als dann Fridays for Future dann auf einmal auf der Szenerie erschien, dann ja auch schon durchaus sehr viel Rückenwind gehabt. Ich kann mich auch noch an Umfragen erinnern in der Bevölkerung, die ja auch zu 80-90% den Ausbau der erneuerbaren Energien auch gerne haben wollten. Das stand ja sozusagen als Rückenwind Ihnen ja zur Seite. Natürlich gab es dann punktuell dann in einer IHK-Sitzung irgendwo in Ostdeutschland dann auch diesen anderen Gegenwind an der Stelle auch. Aber hatten Sie damals 2019 das Gefühl gehabt, als dann auch dieses sogenannte Klimakabinett dann zusammenkam, ich glaube, Sie haben das Ganze ja auch ein Stück weit dort alles koordiniert, dass Sie das machbarer möglich gemacht haben oder hätten Sie doch noch ein bisschen mehr machen?
Also ich habe 2020 in einem Papier, was ich vorgestellt habe, wo ich für einen parteiübergreifenden Konsens geworben habe, gesagt, natürlich haben wir Fehler gemacht, vielleicht weniger in der Umsetzung, sondern darin, dass wir den jungen Menschen nicht sagen konnten, in welchen Schritten und in welchen Etappen wir das Ziel der Klimaneutralität erreichen. Und das konnte auch niemand wissen, weil wir diese Entscheidungen eben immer sehr kurzfristig getroffen haben, sozusagen innerhalb der Wahlperioden, für die wir gewählt sind. Ich habe dieses Mea Culpa damals sehr öffentlich auch gesagt. Ich glaube nicht, dass es viele Leute interessiert hat. Ich glaube auch nicht, dass sich viele Leute daran erinnern.
War das für Sie ein persönliches Bedürfnis? Also war das auch ein Stück weit ein emotionaler Moment für Sie?
Ja, das war ein sehr emotionaler Moment in der Tat, weil kein Politiker ja gerne auch Fehler zugibt. Und natürlich war es so, dass wir nicht ahnen konnten oder wissen konnten, dass man irgendwann von dem Ziel, das auch die Grünen unterstützt hatten, nämlich 80-95% Reduktion bis 2050, dass man davon dann wegkommen würde, um die Ziele zu verschärfen auf 100% Klimaneutralität, was im Übrigen nicht fehlende 15% sind, sondern es ist ein qualitativer Schritt, nicht nur ein quantitativer, der unglaublich viele Dinge dann auch wertlos macht, die man sich vorher überlegt hat. Sie können zum Beispiel die bisherige Stahlproduktion, können Sie sehr viel effizienter machen, indem Sie CO2-Emissionen reduzieren, aber sie können sie, solange sie Kokskohle verwenden, niemals klimaneutral machen. Also brauchte man grünen Stahl. Dazu habe ich Konzepte vorgelegt. Aber noch einmal, es war möglicherweise zu spät und wir haben vor allen Dingen nicht für die notwendige Transparenz gesorgt. Wir haben im Übrigen, das darf ich sagen, in den Bereichen, die dann im Umwelt- und nachher im Bundeswirtschaftsministerium waren, also Industrie und Stromerzeugung, dort haben wir die Zielvorgaben im Wesentlichen erreicht. Aber im Bereich der Gebäudeenergie, im Bereich des Verkehrs, für die ganz andere Ministerien zuständig sind, haben wir diese Ziele nicht nur nicht erreicht, wir haben uns teilweise sogar weiter davon entfernt. Und das ist etwas, wofür ich mich entschuldigen wollte, und zwar unabhängig von den Ressorts, die ich inne hatte, weil wir als Politik dafür insgesamt die Verantwortung tragen.
Glauben Sie, dass es auch eine persönliche Verantwortlichkeit bedarf? Also es gibt ja inzwischen ja auch in der Klimaforschung die sogenannte Attributionsforschung. Friederike Otto, die ist ja bekannte Klimawissenschaftlerin in London, die das begründet hat. Und schlussendlich ja auch heutige Wetterextreme dem Klimawandel auch zuordnen kann. Ahrtal ist so ein Fall. Glauben Sie, dass es zielführend wäre, hier auch eine direkte Zuordbarkeit zu politischer Verantwortlichkeit herzustellen?
Also mein Weg war eigentlich ein anderer, nämlich zu sagen, lasst uns doch mal transparent machen mit einem Dashboard, wer beim Klimaschutz wie weit gekommen ist. Wie viel CO2 wird emittiert, von welchem Unternehmen? In welchen Schritten ist dieses Unternehmen bereit, das zu reduzieren? Kann man das nachvollziehen? Wir erleben ja zum Beispiel heute, dass wir durch das europäische Beispiel des Green Deal auch andere Länder ermuntert haben, sich für 2050 klimaneutral zu committen. Dazu gehören die USA und Kanada, Japan und Südkorea, demnächst wahrscheinlich auch Australien. Und das Ergebnis allerdings ist so, dass das Pariser Abkommen keinerlei Mechanismen hat, die Einhaltung dieser Selbstverpflichtungen zu überprüfen und nachzuvollziehen. Meine ganze Erfahrung sagt mir, dass es inzwischen zwar Länder gibt, die in einzelnen Bereichen schneller vorankommen als wir, aber kein Land insgesamt so weit ist. Und deshalb müssen wir doch auch darüber reden, wie wir uns gegenseitig transparent machen, wie deutlich wird, wo nichts geschieht, wo etwas geschehen muss. Und wir müssen die Industrie dabei unterstützen, die Transformation vorzunehmen. Nochmal Beispiel Stahlindustrie oder Chemieindustrie. Wenn wir einfach die Industrie mit diesen Problemen alleine lassen, würde in wenigen Jahren in Europa und in Deutschland kein Stahl mehr produziert. Der würde dann in Ländern produziert wie Brasilien, Türkei, Russland oder China, wo die Umwelt- und Klimavorschriften wesentlich lacher und laxer
also
sind.
Also Verantwortlichkeit, Zuordnung.
Für Emissionen, ja.
Das würden Sie dann eher schwierig halten, zumindest auf der persönlichen Politikerebene.
Nein, der Politiker ist verantwortlich für die Politik, die er tut, für die Gesetze, die er macht, für die Vorschriften, die er erlässt, auch dafür, dass er in der Öffentlichkeit um Mehrheiten wirbt für seine politischen Ziele. Wobei ich sagen muss, ich habe dann in meinem Vorstoß vor 2 Jahren gesagt, das Klimathema ist das Wichtigste unserer Zeit. Es gehört ganz oben auf die politischen Prioritätenliste, aber es bedeutet nicht, dass es keine anderen Themen mehr gibt. Reden Sie mit Krankenpflegern, reden Sie mit Polizisten, reden Sie mit Feuerwehrleuten, die haben auch alle ihre Probleme, die gelöst werden müssen. Und Politiker können sich in den allerseltensten Fällen einem Thema ausschließlich
widmen. Aber daraus höre ich dann doch nochmal, dass Klima schon für Sie ein wichtiges Thema ist, aber
das jetzt Wichtigste.
Schon das Wichtigste auch. Okay, das dann auch Handlungsleitfaden ist für all die anderen Politiker, die auch da sind. Als Sie dann aus dem Amt geschieden sind, jetzt 2021 ist das ja gewesen, haben Sie dann im Rückblick jetzt ein bisschen auch gedacht, damals mit der Strompreisbremse, mit dem Versuch, die Kosten in den Griff zu bekommen, der PV-Deckel wurde eingeführt, die Windindustrie ist ja, glaube ich, ab 2017, 18 eingeknickt. Hatten Sie das Gefühl gehabt, da habe ich so ein bisschen das Kind mit dem Badewasser ausgeschüttet?
Nein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass die Energiewende längst vor die Wand gefahren wäre, wenn wir damals die Kostenentwicklung nicht in den Griff bekommen hätten. Die EEG-Umlage ist dann noch in meiner Amtszeit als Umweltminister auf 6,7 Cent gestiegen. und danach kaum noch gestiegen, sondern leicht gesunken, obwohl wir enorme Kapazitäten zugebaut haben. Wir haben ein Problem gehabt in dieser Zeit mit dem Einbruch des Ausbaus der Windenergie. Das hat einen ganz einfachen Grund. Das liegt nicht an der Strompreisbremse und es liegt auch nicht an zu geringen Vergütungen. Es liegt darin, dass die Genehmigungsverfahren immer länger werden, weil nämlich die Widerstände gegen den Ausbau der Windenergie vor Ort extrem gewachsen sind. Und ob es SPD-regierte, grün-regierte, CDU-regierte Länder sind, sind die Probleme überall vergleichbar. Und dadurch gibt es eben, wenn es 2 bis 6 Jahre dauert, ein Windrad zu genehmigen, dann findet die Investition oftmals nicht mehr statt oder sie findet mit gehöriger Verspätung statt. Dazu habe ich auch einen Aktionsplan vorgelegt, schon 2019. Dieser Aktionsplan ist damals nicht umgesetzt worden, weil das Bundesumweltministerium nicht damit einverstanden war, im Naturschutzrecht einige Kompromisse zu machen. Deshalb hat es mich sehr gefreut, dass Robert Habeck jetzt vorgeschlagen hat, dass wir dem Ausbau der erneuerbaren Energien diese Priorität einräumen und dass man dann eben auch bestimmte Anforderungen des Artenschutzes beispielsweise nicht abschafft, sondern dass man sagt, es macht einen Unterschied, ob durch den Bau eines Windparks nur einzelne Individuen gefährdet sind oder eine ganze Population, eine ganze Art.
Es wird einem Minister ganz viel Macht zugesprochen, die haben sie natürlich auch. Aber ein Stück weit sind wahrscheinlich auch dem ganzen Grenzen gesetzt, weil sie alleine schreiben ja auch jetzt nicht die Gesetze, sie alleine führen nicht die Verhandlungen. Es gibt die parlamentarischen Staatssekretäre, es gibt die Abteilungsleitungen in den Ministerien. Wo haben Sie jetzt im Nachgang das Gefühl gehabt, da hätten Sie doch noch mehr umsetzen können, wenn möglicherweise das Personal auch ein anderes gewesen wäre, was Sie unterstützt hätte?
Ich glaube, ich habe keinen Grund, mich über das Personal zu beklagen. Aber wir brauchen natürlich für fast alle Maßnahmen auch Mehrheiten in den Parlamenten, im Deutschen Bundestag, im Bundesrat. Und das ist halt eben ein hartes Ringen. Ich meine, was den PV-Deckel angeht, kann ich Ihnen nur sagen, dass damals mein Vorschlag war, keinen Ausbaustopp, sondern einen Förderstopp vorzusehen, wenn 52 Gigawatt PV realisiert sind. Und ich habe damals schon gesagt, entweder die Solarindustrie kommt auf die Beine und wird wesentlich kostengünstiger, dann wird das später niemanden mehr interessieren. Oder aber es geschieht nicht und dann werden alle danach schreien, dass man die Kosten begrenzt. Und tatsächlich haben wir diesen PV-Deckel vor 2 Jahren aufgehoben, noch bevor er überhaupt irgendeine konkrete
praktische Wirkung hatte. Aber Sie wissen auch, wie viel Widerstand auch teilweise in der eigenen Fraktion auch dann da war.
Ja, natürlich, also,
die eigene Fraktion. Die Abgeordneten Pfeiffer, einer und
andere. Es gab, ja, natürlich, diese Abgeordneten waren demokratisch gewählt, genau wie ich. Es kann kein Minister per Ordre de Mufti sich über die gewählten Abgeordneten hinwegsetzen. Wir können Führung übernehmen, wir können Vorschläge machen. Und meine eigene Fraktion ist mir in der Mehrzahl meiner energiepolitischen Vorschläge auch gefolgt. Aber eben nicht in allen Punkten, beispielsweise die Frage der Abstandsregelung von Windrädern zur Bebauung, war eine Sache, die den Landesregierungen in Nordrhein-Westfalen und einigen anderen Bundesländern sehr am Herzen lag. Die ist dann im Rahmen der Klimabeschlüsse von der SPD akzeptiert worden und mitgetragen worden. Und im Moment wird es in Nordrhein-Westfalen nochmal neu verhandelt in der Koalition zwischen Grünen und der CDU und der CSU. Da können Sie sehen, wie schwer das ist. Aber durch diese Debatte haben wir auch wesentliche Zeit verloren, die wir für andere Dinge hätten brauchen können.
Ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass zumindest technisch und wirtschaftlich sowieso, wenn man sich die Kosten einer Klimakrise ja vor Augen führt, eine klimaneutrale Gesellschaftsform ja machbar wäre. Die Frage ist halt nur, wie schnell kommen wir dorthin? Jetzt haben wir ganz viele Jahrzehnte ja schon Zeit damit verbracht. Ich will jetzt gar nicht so sehr sagen verloren, weil einiges ist ja tatsächlich ja auch passiert. Was muss denn jetzt noch passieren? Also wenn Sie auch mal so ein bisschen mal jetzt aus Ihrer ehemaligen Rolle mal heraustreten, was Sie ja auch schon sind. Sie sind historisch sehr bewandert. Sie haben ein gutes Gespür für Stimmungen, für gesellschaftliche Bewegungen und so weiter und so fort. Was braucht es denn jetzt noch, wenn es wir jetzt schon heute in diesem Kollektiv nicht schaffen, also mit einer Grünen Partei in der Regierung, mit einer doch immer noch relativ starken Fridays for Future Bewegung, mit starken Umweltorganisationen, selbst mit einer Wirtschaft, von der wir heute ja auch sagen könnten, dass sie ja auch zum immer größer werdenden Teil ihrer Haltung ja auch geändert hat und im Klimaschutz ja auch eine Chance sieht. Was braucht es denn jetzt noch, damit wir wirklich diese Beschleunigung hinbekommen? Weil es läuft ja doch immer noch zu langsam, weil global gesehen und ja, auch in Deutschland wachsen die CO2-Emissionen.
Nein, in Deutschland gehen sie zurück.
4,5% hat das Umweltbundesamt wieder beschieden für das letzte Jahr an Steigerung.
Ja, aber im Vergleich zu dem Corona-Jahr 2020, wo wir einen riesigen Einbruch hatten. Weil die Wirtschaft im Lockdown war natürlich. Und dadurch sind wir, wenn man 2021 und 2021 zusammenlegt, haben wir immer noch einen deutlichen Rückgang der Emissionen. Was auch damit zusammenhängt, dass der Emissionshandel wieder funktioniert und die Zertifikate inzwischen, glaube ich, an die 150 Euro kosten.
Genau, da möchte ich jetzt gar nicht jetzt zu sehr in die Zahlen einsteigen. Aber meine Frage ist ja, wie bekommen wir das hin, wenn selbst der Minister nicht ganz so viel schafft, wie er eigentlich möchte? Das würde ich jetzt einfach mal unterstellen.
Also erstmal habe ich mir vorgenommen, meinen Nachfolgern, in all den Ministerien, die ich hatte, nicht in den Kram zu reden.
Darum geht's mir nicht.
Ich habe eine hohe Meinung von Robert Habeck. Ich unterstütze seine Politik. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass ich nicht ständig als Außenstehender, der ich ja jetzt bin, Kommentare mache. Im Übrigen bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass wir es überhaupt nur schaffen, bei der Energiewende schneller zu werden und besser zu werden, wenn wir sie im parteiübergreifenden Konsens betreiben.
Warum bekommen wir den nicht hin? Sie haben ja das versucht 2020.
Ja, weil jeder sich überlegt, es haben eine ganz lange Zeit, haben alle haben zum Beispiel die Grünen gedacht, das ist doch ein tolles Thema für sie. Und sie standen ja mal bei 27%. Und dann haben Baerbock und Habeck konkretisiert, um wie viel das Benzin teurer werden muss. Und dann sind die Werte eingebrochen, quasi über Nacht. Und inzwischen haben wir sogar beschlossen, dass der Liter Benzin durch staatliche Maßnahmen verbilligt wird, weil wir eben keine klare mittel- und langfristige Beschlussfassung hatten, wie die Emissionen abzubauen sind. Mein Vorschlag vor 2 Jahren war ja in der Sache, dass wir es für jedes einzelne Jahr ein Klimaminderungsziel festlegen. Und dann kann man nämlich im nächsten Jahr schon sehen, ob es erreicht worden ist und ob man nachsteuern muss, ob man mehr machen muss. So, da sind wir bis heute nicht. Und das halte ich.
Wie erklären Sie sich das? Ist der Ernst der Lage nicht ausreichend erkannt? Weil, ich meine, so wie wir jetzt hier sitzen beim Frühstück, wissen wir ja, dass die Situation sehr ernst ist. Also ist alles doch sehr angenehm, aber in 20, 30 Jahren kann es zumindest für einen immer größeren Teil der Bevölkerung weltweit ja doch zu einer großen Katastrophe werden. Ne? Flüchtlingsströme, Vegetationszone, sich verschieben und so weiter und so fort. Ist das alles nicht erkannt oder ist das ein...
Doch, es ist erkannt. Aber noch einmal, jeder Minister wird in der Fülle von Einzelmaßnahmen ertrinken, wenn wir nicht die große Lösung vorskizzieren und verbindlich machen und dann dafür sorgen, dass sie umgesetzt wird, sowohl was die Reduzierung der Emissionen angeht, aber auch was die Hilfen für die Industrie angeht. Denn was viele nicht wissen und ahnen ist, dass die Vorreiterrolle von Deutschland ja auch damit zu tun hat, dass wir nicht nur klimapolitisch viel gemacht haben, sondern auch wirtschaftlich eines der wohlhabendsten Länder auf dieser Welt sind. Wenn wir nun, wie das einige gerade im kirchlichen Bereich aus nachvollziehbaren Erwägungen sagen, das ist die Subsistenzdebatte, wir müssen unseren Wohlstand reduzieren, damit das Klima gerettet werden kann, dann sage ich Ihnen, 3 Milliarden Menschen in Indien und China oder 5 Milliarden in China, Indien und Asien. Diese Menschen werden uns die Energiewende nicht abkaufen, in Anführungszeichen, also nicht von uns übernehmen, wenn sie ihren Bürgern erzählen müssen, dass man dafür auf Wohlstand verzichten muss. Denn diese Menschen wollen ja gerade erst den Wohlstand aufbauen, den wir seit Jahrzehnten in Deutschland, USA oder Frankreich haben. Deshalb müssen wir also eine starke Wirtschaft und einen wirksamen Klimaschutz miteinander verbinden. Das wird sehr oft ausgeblendet. Die einen wollen nur die Wirtschaft stärken und stellen immer nur wirtschaftliche Überlegungen in den Vordergrund. Das ist kurzsichtig und das führt zu keinem Ergebnis. Und andere sind der Auffassung, dass man die Interessen der Wirtschaft überhaupt gar nicht berücksichtigen muss, weil es seien ja dreckige, schmutzige Industrien. Aber genau das führt dazu, dass die dann in anderen Ländern aufgebaut werden und dann nach Deutschland exportieren. Das heißt, wir müssen uns über diese Fragen verständigen, und zwar möglichst schnell. Und da muss umgesetzt werden, zum Beispiel, das können Sie mir vorwerfen, aber möglicherweise auch vielen anderen. Was hätte uns denn davon abgehalten, alle Dächer, die den Gemeinden, den Ländern und dem Bund gehören, Ministerien, Rathäuser, Kulturhäuser und vieles andere mehr, Behörden, mit PV-Anlagen zu versorgen, mit Wärmepumpenheizungen zu versorgen.
Das hätten Sie ja klimaneutral als, zu machen. Als Minister,
ja. Ja, ich hab das beim Klimapaket vorgeschlagen. Wir haben das dann gesagt, das wird der Fall sein bis 2030, glaube ich.
Ja, inzwischen gibt es ja auch eine Einheit im Wirtschaftsministerium, die sich auch darum kümmert. Sind wir denn, also ich war, es war auch wirklich eine ernst gemeinte Frage auch, wie kriegen wir diesen Turnaround auch hin? Sind wir zu sehr Opfer dann auch einer gewissen, wie man so schön sagt, fossilen Lobbyismus-Industrie, weil hier ganz starke Interessen einfach noch vertreten werden? Ich meine, Ihnen wurde ja auch so ein bisschen zum Vorwurf gemacht, da gab es dieses Gutachten, beispielsweise zum Kohlekompromiss, dass gewisse Dörfer dort hätten gar nicht abgebaggert werden müssen und das Gutachten wurde nicht früh genug freigegeben. Und dann waren diese 4,23 Milliarden Euro, glaube ich, die noch RWE noch gegeben worden sind. Ich glaube, da gab es ja auch gewisse Nachfragen, die noch da waren. Sind das so Momente, wo dann doch berechtigterweise dann so eine Irritation auch in der Bevölkerung entsteht, der ist vielleicht noch ein sehr starker Lobbyismus, der eine Rolle spielt?
Also das Unternehmen versuchen, die Interessen ihrer Unternehmen zu vertreten, ist doch eine Selbstverständlichkeit. Dass Unternehmen eben in vielen Fällen nicht sagen, wir opfern unsere Jahresbilanz für das Gemeinwesen, ist ja der Grund, warum der Staat die Steuern festsetzt, warum der Staat die Gesetze erlässt und nicht die Unternehmen. So, und wir haben eben bei der Frage des Braunkohleausstiegs beispielsweise die Situation gehabt, dass am Ende dem Land Nordrhein-Westfalen und der RWE zugemutet worden ist, anders als ursprünglich geplant und von der Kohlekommission beschlossen, viel früher weitere Braunkohlekraftwerke abzuschalten, damit in den neuen Ländern ein wichtiges Braunkohlekraftwerk mit Tagebau in Schkopau weiterlaufen konnte. Das ist von dem Ministerpräsidenten persönlich verhandelt worden. Viele in den neuen Ländern fühlten sich betrogen, weil man ihnen versprochen hatte, eure in Anführungszeichen modernen Braunkohlekraftwerke dürfen jetzt laufen bis weit in die 40er Jahre. Jetzt ist möglicherweise schon um 2030 Schluss. So, da kämpft die Politik, da verändert sich auch etwas. Aber die Frage ist, geht es schnell genug? Könnte man es anders machen? Dieser Frage musste ich mich stellen. Das müssen andere beurteilen. Ich glaube, dass die Ziellatte aber klar ist. Das, was ja jetzt in dem Gesetzentwurf unter dem Koalitionsvertrag der neuen Ampel drinsteht, ist ja in den 10 Jahren, die jetzt kommen, noch einmal den Anteil der erneuerbaren Energien zu verdoppeln. Hinzu kommt aber, dass wir im Verkehr und im Gebäudebereich ebenfalls sehr, sehr viel besser werden müssen. Deshalb wünsche ich mir sehr, dass wir eben nicht erst nach der nächsten Wahl, sondern jetzt gemeinsam die Beschlüsse fassen, die notwendig sind, damit es dann umgesetzt werden kann, egal wer die nächsten Wahlen gewinnt. Und wir dann nicht rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Und das wird nur gelingen, wenn jetzt oder wenn in absehbarer Zeit der Versuch eines großen parteiübergreifenden Konsenses gemacht wird, wo man aufeinander zugeht. Ich habe beispielsweise etwas sehr Interessantes gestern auf Twitter gelesen. Wenn es stimmt, finde ich das eine tolle Idee, dass man eben von Seiten der Bundesregierung jetzt nicht gegen die 1000 Meter Abstandsregelung vorgeht, aber sagt, wenn ein Bundesland sein Ausbauziel verfehlt und nicht nachweisen kann, dass es eben die 2% Fläche zur Verfügung stellt, die man braucht, dann kann man gegebenenfalls diese Abstandsregelung überrollen und Das finde ich einen vernünftigen Weg, wie man Kompromisse dort herstellen kann, wo Windräder überhaupt nicht toleriert werden von den Anwohnern und gleichzeitig aber dann dort, wo es anders ist, die Ausbauchancen nutzt. Und wenn das nicht gelingt, müssen alle ihren Beitrag leisten.
Das habe ich auch gelesen und das scheint auch der Vorschlag zu sein, der aktuelle. Vielleicht zum Abschluss, Herr Altmaier, glauben Sie, dass diese Nachhaltigkeits- und Klimaschutzziele, die wir uns als Menschheit in Paris gesetzt haben, noch erreichbar sind?
Das war ja den Vätern und Müttern des Pariser Abkommens selbst nicht klar, weil sie haben nicht gesagt, das Ziel ist 1,5, sondern sie haben gesagt 1,5, wenn möglich. Das ist die Aussage. Es ist nicht meine Aufgabe, jetzt das Pariser Abkommen in Frage zu stellen. Das habe ich in der Vergangenheit nicht getan, das werde ich auch in Zukunft nicht tun. Ich bin auch kein Wissenschaftler, der berechnen könnte, was möglich ist, wenn die Politik das Äußerste tut, sondern ich plädiere einfach dafür, tun wir doch so viel wir können. Lassen wir uns nicht davon abhalten, die konkreten Maßnahmen zu treffen.
Aber tun wir denn so viel, wie wir können? Weil das ist ja das, ich meine, das kann ich nicht beurteilen, das können Sie nicht beurteilen, das müssen wir nicht beurteilen, ob es rein jetzt technisch machbar ist. Ich kann nur all denjenigen glauben, die sagen, das ist machbar. Die Frage ist ja eher an Sie auch gerichtet, jemand, der 30 Jahre in der Öffentlichkeit, in der Politik stand, sehr stark heute ja auch noch teilnimmt am öffentlichen Leben und sich sehr viel Gedanken macht. Schaffen wir es und unsere Institution, die wir geschaffen haben, schafft es unser Gemeinwesen, unsere Fähigkeit zusammenzuarbeiten, unsere Fähigkeit, die Krise zu verstehen? Also vor diesem Hintergrund, glauben Sie, dass wir dort dann doch nochmal die Kurve kratzen können?
Ja, ich verstehe Ihre Frage nicht wirklich und ganz, denn dieses System mit seinen Checks und Balances, mit seinen Bremsen, mit seinen Bremsklötzen, dass die verhindern, dass ein Einzelner zu mächtig wird, das nennt man landläufig Demokratie. Demokratie hat vielleicht den einen oder anderen Schwachpunkt, aber ich kenne kein System, das besser wäre als die Demokratie. Und ich warne auch davor, demokratische Spielregeln außer Kraft zu setzen. Wo das geschehen ist, hatten wir in aller Regel nicht mehr, sondern weniger Umweltschutz. Nicht mehr Klimaschutz, sondern wahrscheinlich gar keinen Klimaschutz oder ganz wenig. Und deshalb plädiere ich sehr dafür, dass wir eben diese Verzögerungen und diese langsamen Mühlen dadurch schneller machen, dass wir parteiübergreifend zusammenarbeiten. Das haben wir in der Vergangenheit gezeigt. Das war möglich in der Corona-Pandemie. Das war möglich in der Flüchtlingskrise. Ich halte auch jetzt für möglich, dass wir viel mehr erreichen, als manche uns zutrauen. Und ich werde alles tun, um die neue Bundesregierung genau bei diesem Ziel zu unterstützen. Aber make no mistake about it. Es ist nicht nur eine Aufgabe für die Bundesregierung. Es ist auch eine Aufgabe für die Landesregierung, für die Stadt- und Gemeindeverwaltung.
Für die Wirtschaft.
Für die Wirtschaft, für jeden
für
Einzelnen.
Jeden Einzelnen.
Ja, und das muss, glaube ich, viel stärker deutlich werden. Und deshalb müssen wir einen Weg finden, wenn dieser fürchterliche Krieg gegen die Ukraine, der von Putin begonnen worden ist, noch einige Monate dauert, dann muss ein Weg gefunden werden, dass man trotzdem die Aufmerksamkeit, ohne dass man die Ukraine vergisst, aber dass man die Aufmerksamkeit auf das Thema lenkt, von dem ja alle Wissenschaftler sagen, dass davon unsere Zukunft abhängig ist. Und zwar in der Ukraine, genauso wie in Russland, in den USA, genauso wie in China oder in Europa. Und das ist der Klimaschutz. Und da könnten beispielsweise ja auch die Staats- und Regierungschefs viel mehr dieses Thema an sich sehen. Olaf Scholz hat erklärt, er ist der Klimakanzler. Ich bin sehr gespannt, wie das Ergebnis der deutschen Präsidentschaft der G7 in Sachen Klimaschutz am Ende aussehen wird. Ich wünsche mir, dass ein gutes Ergebnis da stehen wird. Aber auch darüber muss öffentlich diskutiert werden. Und ich bin heute Abend, werde ich zum ersten Mal wieder eine Einladung annehmen zu einer Talkshow.
Und Markus Lanz darf man verraten.
Würden Sie verraten, ja. Und die geht natürlich auch zum Thema Ukraine. Es finden derzeit eben ganz wenig Talkshows zum Klimathema statt. Mhm. Und das ist nun nicht das Versäumnis der Politik. Sondern da müssen sich die Medienverantwortlichen fragen, haben Sie denn sichergestellt, dass in Ihrem Verantwortungsbereich eben auch über Klimaschutz geredet wird? Denn nur wenn darüber geredet wird, merken die Menschen, dass es wichtig ist.
Mhm. Ganz besten Dank für das tolle Frühstück. Welches Buch lesen Sie jetzt gleich noch?
Zwei Bücher. Das eine ist von Roger Devecq, Die Kraft der Demokratie gegen Populismus und Volksverdummer. Und das zweite ist ein Buch von Professor Radkau, ein emeritierter Professor, der eine wunderbare Biografie über Malwida von Meisenbug geschrieben hat. Die hat schon 1870 gesagt, dass die Emanzipation der Frau nicht mehr aufzuhalten sein wird, ohne vielleicht zu ahnen, dass wir 150 Jahre später immer noch nicht vollständig dieses Ziel erreicht haben. Nicht einmal in Deutschland oder Frankreich, geschweige denn in anderen Regionen der Welt.
Ich lese gerade von Rutger Bregmann Im Grunde gut, also auch wirklich zu empfehlen. Eigentlich ein schönes Buch, weil es eigentlich diesen großen Optimismus aufbaut, dass wir Menschen doch eigentlich im Grunde gut sind. Und ich glaube, das soll uns doch dann sehr viel Hoffnung auch geben, dass alles gut funktioniert. Ganz besten Dank, Herr Altmaier.
Das werden wir versuchen. Ich danke Ihnen.
Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.